Ja, mein Name ist Markus Merk. Wie schon gesagt, nichts mit dem Schiedsrichter zu tun. Bin 43 Jahre alt. Meine Frau und meine beiden Töchter sind heute auch mit dabei. Und ich war 16 Jahre lang Pastor in der evangelischen Freikirche Ekklesia in Bielefeld, woher ich auch Eva und Holger kenne und Mary und Erik. Und ja, das ist schön, dass ihr heute auch da seid, dass wir uns sehen. Und seit einigen Jahren bin ich jetzt mit Flüchtlingen beschäftigt. Ich leite im Moment eine Flüchtlingseinrichtung für Flüchtlinge, die besonders schutzbedürftig sind, die also traumatisiert sind oder andere Schwierigkeiten haben. Und das ist ein ganz anderes Einsatzfeld, aber nicht weniger spannend. Und heute bin ich einmal wieder hier in einer Gemeinde, um das zu sagen, was mir zu diesem Thema wichtig ist. Das ist eine ganze Menge, das gebe ich zu. Die Zeit ist schon ganz schön fortgeschritten. Ihr habt ein langes Vorprogramm gemacht. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen zuhören. Aber ich möchte trotzdem mal ganz offiziell auch diesen Bibeltext lesen, um den es heute Morgen geht, und dann einiges dazu sagen. Und viele kennen ihn wahrscheinlich in- und auswendig, aber ich lese ihn trotzdem. Das ist Markus 4, also der Name ist schon mal ganz gut, Markus 4, Vers 1 bis 9 und dann von Vers 13 bis 20. Da heißt es, und er, Jesus, fing abermals an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine sehr große Menge bei ihm, so dass er in ein Boot steigen musste, das im Wasser lag. Er setzte sich und alles Volk stand auf dem Lande am See. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Und in seiner Predigt sprach er zu ihnen: Hört zu, siehe, es ging ein Seemann aus zu säen. Und es begab sich, indem er säte, dass einiges auf den Weg fiel. Da kamen die Vögel und fraßen's auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging alsbald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's, und es brachte keine Frucht. Und einiges fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht. Und einiges trug 30-fach und einiges 60-fach und einiges 100-fach. Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann in Vers 13 weiter. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr dies Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann die anderen alle verstehen? Also das hat Jesus jetzt nur noch zu den Jüngern gesagt, nicht mehr zu der großen Menge. Der Sämann sät das Wort. Das aber sind die auf dem Wege. Wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Desgleichen auch die, bei denen auf felsigen Boden gesät ist. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so fallen sie sogleich ab. Und andere sind die, bei denen unter die Dornen gesät ist, die hören das Wort, und die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Diese aber sind's, bei denen auf gutes Land gesät ist, die hören das Wort und nehmen's an und bringen Frucht, einige 30-fach und einige 60-fach und einige 100-fach. Kannst den Text wieder löschen dort. Die Frage ist ja jetzt, wir haben ja schon einiges gehört, thematisch zu diesem Thema Säen, Ernten, Aufgehen, Frucht bringen, keine Frucht bringen. Warum hat Jesus dieses Gleichnis eigentlich erzählt? Er macht uns deutlich, es gibt einen Sämann, und 3/4 oder 75% von dem, was er sät, ist Verlust, weil es an der falschen Stelle liegt. Und nur 1/4 oder 25% bringt irgendetwas. Was hat der Sämann falsch gemacht? Was will Jesus sagen? Will er damit sagen, also wenn ihr das Wort sät in eurem Alltag, dann sät es nicht dahin, wo es eh nichts bringt? Also Tante Olga, die sowieso immer ganz kritisch ist, wenn du von der Gemeinde erzählst, der erzähl lieber gar nichts, weil das bringt ja nichts. Also immer erst am besten vorher beten, bevor du mit einem Menschen sprichst. Und erst dann, wenn ich ganz genau weiß, bei dem wird die Saat aufgehen, dann soll ich den Samen ausgehen. Ist das das, was Jesus sagen will? Damit wir vor Frust bewahrt werden oder so ähnlich? Das haut irgendwie nicht hin, denn in 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Jesus hat dieses Gleichnis sehr vielen Menschen erzählt. Es war ja eine Atmosphäre zur damaligen Zeit, wo unglaublich viele Menschen sich für Jesus interessierten. Sie kamen, sie wollten wissen, wer ist das, was tut der, was kann der? Und viele fragten sich, wer ist das eigentlich? Viele hielten viel von ihm, manche hielten gar nichts von ihm. Aber jeder Mensch, der Jesus hörte, der war irgendwie herausgefordert, sich zu positionieren, irgendwie sich zu überlegen, was soll ich eigentlich von dem halten? Und natürlich hat Jesus diesen Leuten gesagt, es liegt an euch, ob ihr mit mir etwas anfangen könnt. Ich gebe euch den Start, ich gebe euch den Samen, aber je nachdem, wie ihr damit umgeht, werdet ihr auch davon profitieren. Und insofern ist das natürlich schon ein Appell an die Zuhörer, bewahrt diesen Samen in euch. Unabhängig davon, was um euch herum los ist, bewahrt ihn in eurem Herzen, damit er Frucht bringen kann. Aber das Komische an diesem Gleichnis ist, dass die eigentliche Bedeutung und das, was dahinter steckt, dass Jesus das nur seinen Jüngern erklärt. Und seine Jünger waren ja diejenigen, die später sein Werk fortführen sollten. Taten sie dann ja auch, als Jesus weg war. Sie waren diejenigen, die den Samen, im Bilde gesprochen, austeilen sollten. Und komischerweise erklärt nur ihnen Jesus, was das eigentlich alles zu bedeuten hat. Und im Grunde genommen zeigt er ihnen die Realität. Er sagt ihnen, Leute, 75% werden ablehnen. Und ich erkläre euch auch die Hintergründe. Und nur 25% werden glauben. Also Jesus versucht mit diesem Gleichnis nichts anderes als die Realität deutlich zu machen. Ihnen keine Hoffnungen zu machen oder falsche Versprechungen oder große Visionen darzustellen, die sich am Ende eh nicht erfüllen. Er sagt ihnen klipp und klar, 75% Frust und 25% Erfolg. Wer kommt in diesem Gleichnis eigentlich alles vor? Man kann natürlich jetzt lange über die Menschen reden, die den Samen dort erhalten. Man kann vieles über den Sämann sagen, wie er gesät hat, was er gemacht hat und so weiter. Aber zunächst einmal steht über diesem Gleichnis Gott. Gott, der Jesus in die Welt gesandt hat, in diesem Moment dieses Gleichnis zu erzählen. Und deshalb müssen wir nicht zuallererst fragen, was müssen wir tun? Wie können wir mit unserem Frust klarkommen? Wie können wir ein Trostpflaster finden für unsere negativen Erlebnisse? Und wie können wir uns wieder besser fühlen als Christen in unserer schönen Gemeinde? Sondern das allererste ist die Frage, was wollte Gott mit diesem Gleichnis sagen? Was ist sein Wunsch und sein Ziel? Und danach können wir uns dann anschließend ausrichten. Und das Entscheidende ist, Gott will alle Menschen. Ist dir das bewusst? Gott will alle Menschen. Er hat die Menschen geschaffen vor über 6000 Jahren. Und Gott und Mensch, sie lebten so harmonisch, sie lebten so vertraut in einer Gemeinschaft. Kein Wässerchen konnte ihre Gemeinschaft trüben. Gott ging durch den Garten, heißt es dort. Es war Einheit, es war Harmonie, es war Glück und Frieden. Und es kam zu einem tiefen Bruch zwischen Gott und Mensch. Die Menschen mussten gehen, weil sie eigene Wege gingen. Es war eine komplizierte Geschichte, aber die Bibel macht an vielen Stellen deutlich, dass dieser Riss, der plötzlich da war zwischen Gott und Mensch, dass er bei Gott ein unglaublich großes Leid und hohe Schmerzen verursachte. Gott litt und leidet unsagbar unter dieser Trennung zu seinen Menschen, die er doch extra geschaffen hatte zu seinem Bilde, mit denen er doch eine Beziehung leben wollte. Aber jetzt waren sie weg. 4000 Jahre Menschheitsgeschichte tat Gott nichts anderes, als zu versuchen, die Menschen wieder in die Gemeinschaft mit ihm zu bringen. Mit Bündnissen, mit Abmachungen, mit Versprechungen, mit Geboten, mit Regeln, Gesetzen und vielem anderen mehr versuchte Gott ihnen einen Weg hinzulegen, wie sie wieder zu ihm zurückkommen könnten. Aber alle Versuche schlugen fehl. Und auf dem Höhepunkt der Weltgeschichte tat Gott dann ein letztes, seine letzte Maßnahme. Er ließ nicht mitteilen, er sandte nicht einfach einen Boten, er kam selbst. Gott kam auf die Erde. Er verließ seinen Himmel und kam in seinem Sohn. Er nahm unsere Gestalt an, unser Leben, damit wir ihn verstehen können, damit er auf unsere Ebene ist. Gott ist ein heruntergekommener Gott. Er wurde so wie wir. Aber Jesus war nur eine kurze Zeit hier. Er ebnete den Weg zu Gott durch sein Opfer, seine Auferstehung, und er ging wieder. Und wisst ihr was? Jesus nahm niemanden mit, als er ging. In Apostelgeschichte 1, Vers 9 und 10, da heißt es, die Jünger standen da und Jesus wurde zusehends aufgehoben. Und im Grunde genommen muss man in Klammern setzen, sie standen ganz doof da, schauten. Und Jesus ließ sie bewusst auch ganz doof dastehen. Und ich kann mir vorstellen, sie schauten Jesus hinterher und sie dachten, warum dürfen wir eigentlich nicht mit? Und in den ersten Tagen, nachdem Jesus weg war, mussten sie sich irgendwie sortieren. Sie wussten nicht, sollen wir jetzt unseren alten Beruf machen? Sollen wir eine Gemeinde gründen? Sollen wir beten? Sollen wir uns sonst etwas tun? Und dann sortierten sie sich und irgendwann war klar, wir machen weiter. Warum sind wir hier? Oder stehen wir genauso doof da wie die Jünger und wissen bis heute nicht so richtig, was wir eigentlich machen sollen? Jesus ist weg, wir sind da. Ach, unser Leben ist so schwierig. Warum sind wir hier? Das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung warum, aber Gott hat sich entschieden, durch Menschen zu arbeiten. Alles, was Gott tut, tut er durch Menschen. Es ist ein großes Risiko für ihn, denn das geht nicht immer gut, denn Gott ist fehlerlos, aber der Mensch macht viele Fehler. Er selbst könnte das alles viel besser, aber er will immer durch Menschen arbeiten. Gott will, dass wir seine Partner sind. Und deshalb erzählt er dieses Gleichnis. Gott hat durch den Samen, hat uns den Samen gegeben, damit Menschen gerettet werden. Durch unseren Einsatz, das ist die Überschrift dieses Gleichnisses, dass wir die Partner Gottes sind. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wenn wir jetzt gehört haben, Gott will alle Menschen und er will alle erreichen und wir sind seine Partner, dann müssen wir uns jetzt überlegen, um welche Menschen geht es eigentlich? Gott will die Menschen. Die Menschen sind so verschieden. Mein ganzes Leben lang habe ich eigentlich immer mit Menschen gearbeitet. Und ich bin der Meinung, es gibt nichts Anstrengenderes als Menschen. Es gibt aber auch nichts Schöneres als Menschen. Ich habe früher als Pastor habe ich immer gesagt, Gemeinde wäre so schön, wenn die Menschen nicht da wären. Aber auf der anderen Seite kann ich auch nicht ohne. Menschen sind so unterschiedlich. Schau dich doch mal um. Rechts und links. Komische, spezielle Leute und der Komischste bist du selber. Und so sind die Menschen so unterschiedlich. Hat Gott sie geschaffen? Alle Menschen sind einzigartig. Sie sind von Gott gemacht. Aber wisst ihr, Menschen sind auch vom Leben geplagt. Und das Interessante ist, wenn du dir das Gleichnis anschaust, alle Menschen haben das Wort Gottes erstmal angenommen oder aufgenommen. Alle waren nicht von vornherein ablehnend. Jetzt gibt es vielleicht Leute, die sagen, ach doch, ich kenne einen, der ist bei mir sofort ablehnend. Das kann auch an dir liegen, das muss nicht unbedingt am Wort Gottes liegen. Das heißt, jeder Mensch hat irgendwie so einen Eingang, wo er zunächst einmal das Wort Gottes tatsächlich hört und aufnimmt. Aber 3/4 schaffen es irgendwie nicht weiterzukommen. Und ich bin davon überzeugt, und deswegen habe ich dieses Predigtthema auch so ein bisschen umgenannt, alle Menschen wollen leben. Und wenn es darum geht, Menschen zu erreichen, dann sollten wir uns nicht überlegen, oh, was kann ich tun und oh, wie kann ich meine Enttäuschung überwinden und wie kann die Gemeinde schöner werden und was können wir noch tun, sondern als erstes sollten wir uns in die Menschen hineinversetzen. Wir sollten uns überlegen, dass es dort Menschen gibt, die nicht an Jesus glauben und dass sie alle sich nach echtem Leben sehnen. Was ist Leben? Gesundheit, Glück, Zufriedenheit, Geld. Leo Tolstoi, dieser russische Schriftsteller, der hat mal gesagt, Gott kennen ist Leben. Und wenn man seine Lebensgeschichte sich vor Augen führt, ist das besonders glaubwürdig, weil der Mann hat wirklich alles durch. Gott kennen ist Leben. Durch eine Versöhnung mit Gott bekomme ich eine Beziehung zu ihm. Und diese Beziehung, die schenkt mir einen tiefen Frieden. Ein Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Einen Frieden, der sich in alle Lebensbereiche erstreckt, auch wenn das Leben mal richtig, auf gut Deutsch, beschissen ist. Das Problem ist, wenn ein Mensch Gott nicht kennt, dann versucht er panisch, irgendwie diesen Frieden zu finden und dieses Loch auszufüllen. Er sucht Bestätigung durch seine Leistung, er sucht Anerkennung, er sucht Erfolg, er will Karriere machen, er beschäftigt sich mit Gesundheit oder mit Philosophie. Aber er wird immer wieder enttäuscht, weil es einfach nicht klappt. Da ist zunächst die Gruppe, von denen es heißt, einige hören und der Satan kommt und er nimmt es wieder weg. Warum geht das so leicht? Wie kann denn der Satan dieses Wort, was gerade ausgesät wurde, sofort wieder wegnehmen? Der sicherste Ort für das Wort Gottes, weißt du, wo der ist? Der ist in deinem Herzen. Wenn es dort ist, kann es niemand mehr wegnehmen, nur du selber. Da kommt auch der Teufel nicht dran. Es gibt komische Theologien, der Teufel kommt mit seinen Dämonen und holt dir was aus seinem Herzen. Das ist Quatsch. Das Wort Gottes war hier im Herzen noch gar nicht angekommen. Aber der Teufel kann das Wort Gottes deshalb von diesen Menschen wieder wegnehmen, weil es dort ja heißt, es ist ein auf den Weg gefallen, auf den festgetretenen Weg. Das sind Menschen, die sind durchs Leben hart geworden. Es dringt nichts mehr zu ihnen durch. Sie haben sich abgeschottet, um sich vor weiteren Verletzungen zu schützen. Sie wurden mit Füßen getreten. Sie können sich nicht öffnen. Kennst du solche Menschen? Man spricht mit ihnen, aber irgendwie ist das so, als ob die so eine Plexiglasscheibe vorm Gesicht hätten. Es dringt nichts durch, es kommt nicht an. Man weiß gar nicht, ob sie zuhören. Und wenn wir solche Erlebnisse machen, und das ist jetzt das Schlimme, dann resignieren wir, weil wir merken, oh, wir haben so viel versucht und es klappt nicht. Und jetzt erleben wir, dass, weil die Menschen ablehnend reagieren, wir uns verändern. Und das ist das Schlimme. Es geht ja um Identität. Wer sind wir? Und wer wir sind, das sollten wir uns eben nicht erklären lassen von Menschen, die das Wort Gottes ablehnen. Aber so ist es leider. Wir werden enttäuscht und dann verändern wir uns. Und dann gibt es diejenigen, die das Wort Gottes hören und es sogar aufnehmen. Also die sind sogar begeistert. Und das haben wir vielleicht auch erlebt. Ey, da hat jemand sein Leben Jesus gegeben vor einem halben Jahr. Und wir haben uns so gefreut. Und jetzt hat er plötzlich eine ungläubige Freundin und die will nicht, dass er in die Gemeinde kommt und weg ist er. Oder der, der so begeistert dabei war. Der hat sogar schon Traktate in der Fußgängerzone verteilt. Aber jetzt auf einmal, jetzt wird er von seiner Familie irgendwie negativ unter Druck gesetzt und er kann nicht standhalten. Das Wort Gottes konnte keine Wurzel fassen, keinen Halt geben. Und auch das haben wir erlebt, oder? Viele Leute sind gekommen, viele Leute sind gegangen und das hat uns so enttäuscht, dass wir skeptisch geworden sind. Und wenn dann einer zu uns kommt und sagt, Mensch, Egon, heute Morgen, da war ein Gast im Gottesdienst, dann denken wir innerlich, ja, beruhig dich mal, wart erst mal ab, ob das alles so ist, wie du es gehört hast. Oder wenn dir einer erzählt, ich hatte diese Woche ein gutes Gespräch mit einem Kollegen, dann gewöhnt man sich schon an zu denken, ja, hatte ich auch schon mal und am Ende kommen sie doch nicht, wird doch eh alles nichts. Und insgeheim haben wir aufgehört zu glauben, dass Menschen sich wirklich bekehren können. Und das ist ein Teufelskreislauf. Denn wenn wir nicht mehr glauben, dass Menschen sich bekehren können, dann bekehrt sich wirklich keiner. Und wenn sich keiner bekehrt, hören wir auf, das zu glauben. Und wieder merken wir, durch die Reaktion der Menschen verändern wir uns oder wir lassen uns verändern. Und wir werden skeptisch und wir glauben nicht mehr. Und dann gibt es die dritte Gruppe, da heißt es, sie hören, aber die Sorgen machen sie verrückt. Sorgen können echt quälen. Und obwohl sie nichts bringen, wird man sie oft nicht los. Sorgen nehmen alle Gedanken ein, sie blockieren das Denken, sie erfüllen mein Herz, so dass das Wort Gottes keinen Raum einnehmen kann. Ich frage mich, wie kann ich überleben? Die Menschen fragen sich, woher bekomme ich einen Job? Was kann ich gegen eine Krankheit tun? Wie kann ich mein Geld sichern? Wie kann ich den Streit mit meinen Kindern schlichten? Wie kann ich reich werden? Wie kann ich mir endlich das teure Auto kaufen? Wie kann ich meine Krankheit überwinden? Und es gibt viele Menschen, die haben es echt nicht gut. Es gibt Leute, die sind schon eine Woche pleite, bevor ihr nächstes Gehalt kommt. Und sie fahren mit dem letzten Tropfen Sprit zur Arbeit und sind darauf angewiesen, dass genau an dem Tag wieder ihr neues Gehalt kommt. Es gibt echt auf gut Deutsch arme Schweine. Und dann ist die Frage, kennen wir solche Leute? Und wenn wir solche Leute sehen, schauen wir verächtlich auf sie und denken, ach, reiß dich mal zusammen, gib dir Mühe, zieh durch. Oder leiden wir mit ihnen? Oder haben wir eine Idee davon, wie wir ihr Herz gewinnen können, dass sie dir vertrauen und ihre Sorgen beiseite schieben und einen Raum für den Samen haben? Und jetzt gibt es die letzten 25% und das Frustrierende ist irgendwie, der Sämann, der ändert seine Strategie überhaupt nicht. Ich habe das auch erlebt in der Gemeinde. Das eine Jahr hat man 5 beerdigt und einer hat sich bekehrt. Und das nächste Jahr haben sich 10 bekehrt und ist keiner weggegangen. Und man hat nichts geändert. Die Strategie war immer dieselbe. Plötzlich funktioniert es, weil Jesus gesagt hat, 25% nehmen es an. Ich kann mich erinnern, wir hatten damals in der Gemeinde auch eine Frustphase. Irgendwie ist nichts passiert. Und wenn Leute gekommen sind, dann waren es sehr spezielle und auch oft sehr kranke Leute. Es war sehr aufreibend. Und dann planten wir eine Evangelisation. Und so 3 Wochen vor dieser Evangelisation habe ich geträumt, dass sich 12 Leute bekehren würden. Und dann habe ich gedacht, das erzähle ich am besten keinem. Weil am Ende wird es nichts. Und tatsächlich haben sich in dieser Woche genau 12 Leute bekehrt. Und an einem Abend, das war ganz interessant, wir haben immer gesagt, hinterher die Leute, die eine Entscheidung treffen wollen, sollen in so einen Nebenraum kommen, um die Hürde nicht so hoch zu setzen. Und dann weiß ich noch genau, dann stehe ich in diesem Raum und da kommt einer auf mich zu und der war ganz normal. Der war ganz normal. Der war irgendwie so ein Typ, also ich bin zwar auch nicht normal, aber so ein bisschen wie ich. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, dann hat er erzählt, ja, er hat jetzt sein Leben Jesus gegeben, ich konnte es kaum glauben. Und dann hat er gefragt, ja, ist das hier eine Gemeinde, wo man jeden Sonntag hinkommen kann? Da dachte ich, oh Gottes Willen, hoffentlich kommt er nicht zu uns in die Gemeinde. Wenn der bei uns in der Gemeinde, wenn der einmal kommt, der kommt nie wieder, weil es war alles ganz altbacken bei uns und nicht unbedingt besucherfreundlich. Da sage ich, du, wo wohnst du denn? Ja, da und da. Ich sage, du, das ist so ein weiter Weg, da gibt es schöne Gemeinden, wo du herkommst. Nee, wenn ich komme, dann komme ich hierher. Dann habe ich dem alles gezeigt und dann bin ich abends nach Hause, weiß ich noch genau, und dann habe ich meiner Frau erzählt, du, heute hat sich ein ganz normaler Mensch bekehrt. Und dann habe ich mich dabei ertappt, dass ich das gar nicht mehr glauben konnte, dass sich wirklich einer bekehrt. Und dann habe ich gemerkt, ich muss eigentlich Buße dafür tun, dass ich das nicht mehr glaube. Und übrigens, der Mann, der ist viele Jahre in eine Gemeinde gekommen, bis sie umgezogen sind, hat mitgeholfen im Alpha-Kurs und vieles andere mehr. Es war echt. Jetzt kommen wir ins Spiel. Wir haben gehört, Gott sehnt sich danach, alle Menschen zu erreichen. Wir haben gehört, viele Menschen haben unterschiedliche Lebenssituationen, unter denen sie auch sehr leiden. Und jetzt ist die Frage, was ist mit dem Seemann? Hier ist Gott, hier sind die Menschen. Und wie kommen die zueinander? Dazwischen steht der Seemann. Und das sind wir, das bist du. Gott erreicht die Menschen durch dich, der du zwischen ihnen stehst. Das sind wir. Und der Seemann, der tut vieles, aber entscheidend ist immer, dass der Same verteilt wird. Und der Seemann, der weiß ganz genau, 75% sind Frust oder nicht so erfolgreich. Aber er weiß auch, 25% gelingt. Kann der Seemann die Leute irgendwie beeinflussen von ihrer Reaktion? Nein. Und vielleicht haben wir das auch erlebt. Ich habe gelesen, dass eure Gemeinde jetzt 31 Jahre alt wird. Ihr seid gläubig geworden, wir sind gläubig geworden, wir haben uns gefreut, in die Gemeinde zu kommen, wir haben uns engagiert, wir haben gerackert, wir haben Spaß gehabt, wir haben tolle Gemeinschaft gehabt. Eine Zeit lang war das auch alles so schön, aber dann haben wir auch vieles erlebt, was mit diesen 75% zu tun hatte. Und wir haben uns so bemüht und trotzdem sind viele Leute weggegangen. Und wir haben versucht, alles richtig zu machen und trotzdem hatten wir Konflikte über alles mögliche, Theologie und Lebensführung und Meinungsverschiedenheiten. Wir haben evangelisiert, aber irgendwie ist keiner gekommen. Wir sind ausgelacht worden, von Erweckung keine Spur. Und dann haben wir uns gedacht, oh, wir müssen mal wieder etwas machen. Und dann sind wir in einen gewissen Aktionismus verfallen, vielleicht auch nur, um unser eigenes Gewissen zu beruhigen. Und jetzt im Ergebnis haben wir uns angewöhnt, Skeptiker zu sein. Nicht mehr zu glauben, sondern zu sagen, oh, die Gemeinde ist nicht gut genug, die Predigt ist nicht gut genug, die Musik ist schlecht, das kann ja alles nichts werden. Und wir sind keine Seeleute mehr, sondern wir sind Pessimisten und Verbitterte. Und wir haben vergessen, wer wir eigentlich sind. Wir haben vergessen, dass diejenigen, die mit Jesus gehen, alle Zeit den Sieg haben. 1. Korinther 15, 57. Wir haben vergessen, dass der, der in mir ist, größer als der, der in der Welt ist. 1. Johannes 4, Vers 4. Wir haben vergessen, dass Jesus gesagt hat, oder die Bibel uns sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. 2. Korinther 5, Vers 20. Wir sollten jeden Morgen aufstehen und sagen, ich bin unterwegs im Namen des Herrn. Mal schauen, was heute passiert. Diese Einstellung solltest du dir angewöhnen. Ich bin heute unterwegs im Namen des Herrn. Mal schauen, was heute passiert. In einer Erwartungshaltung durch den Tag zu gehen und abends dich hinzusetzen. Oh, was ist denn passiert? Und ich bin davon überzeugt, du wirst vieles erzählen können. Wir müssen nicht das Licht der Welt werden, sondern wir sind das Licht der Welt. Man kann kein Licht werden. Entweder leuchtet etwas oder es leuchtet nicht. Aber Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Du musst dich nicht bemühen zu leuchten oder zu strahlen. Da steigt nur der Blutdruck, aber du wirst nicht heller. Wir sind das Licht der Welt. Ich möchte euch zum Schluss ein paar Gedanken noch abschließend, zusammenfassend auf den Weg geben, die vielleicht hilfreich sind. Erstens, das Ziel unseres Lebens, unserer Gemeinde, muss immer sein, neue Frucht zu bringen. Es muss immer darum gehen, dass Menschen gläubig werden. Zweitens, der Same wirkt immer. Der Same wirkt immer, selbst wenn sich das in Ablehnung zeigt. Wir können den Samen nicht kraftvoller machen. Ich hatte mal Schwierigkeiten mit meiner Stimme, dann musste ich zur Logopädie gehen Und die Frau, die war keine Christin und wusste auch nicht viel von der Gemeinde, aber sie hat gesagt, Herr Merck, wenn Sie predigen, das Wort Gottes, das wissen Sie doch von Ihrer Ausbildung, er hat doch in sich eine Kraft. Sie müssen das nicht künstlich hineindrücken und dadurch heiser werden oder sonst etwas tun. Das Wort Gottes hat an sich eine Kraft. Der Same hat eine Wirkung. Drittens, frag dich mal, siehst du die Menschen mit Hochmut oder mit Liebe um dich herum? Von Jesus heißt es in Markus 6, 34, Jesus jammerte es, als er die Menschen sah, denn sie waren wie Hirten, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und im ursprünglichen Text heißt es da, Jesus drehten sich die Eingeweide herum. So litt er darunter, als er die Menschen gesehen hat. Siehst du die Menschen mit Hochmut oder mit Liebe? Viertens, eine Gemeinde muss immer eine Menschenrettungsorganisation sein. Weißt du, was ich damit meine? Es ist wie eine Uhr. Eine Uhr hat das Ziel, die Zeit anzuzeigen. Damit sie diese Zeit anzeigen kann, das ist ganz bescheiden, sind nur zwei Zeiger auf einem Zifferblatt, mehr sieht man nicht. Dahinter sind ganz viele Rädchen und Schrauben und was weiß ich. Und jedes dieser Teile trägt dazu bei, dass die Uhr angezeigt wird. Und so muss das in der Gemeinde sein. Ob du die Toiletten putzt, ob du draußen die Grünpflege machst, ob du den Kindergottesdienst machst, du musst immer im Kopf haben, ich tue das, damit wir die Zeit anzeigen können, damit wir Menschen erreichen können. Ich bin schon in Gemeinden gewesen, die waren fromm bis dort hinaus, die musste man fast am Boden anbinden, damit sie nicht abheben. Und dann gehst du auf Toilette und versuchst, deine Notdurft zu errichten, dann denkst du, oh, das mache ich doch lieber zu Hause. Und dann ist Christsein unglaubwürdig, wenn die Toilette nicht ordentlich ist und andere Dinge mehr. Aber deine Perspektive muss sein, du musst nicht predigen, um Menschen zu erreichen, sondern du musst sehen, dass alles letztlich dieses Ziel hat. Fünftens, Gemeinde muss so gestaltet werden, dass Leute nicht nur kommen, sondern auch bleiben. Wisst ihr, wenn Menschen bleiben, wenn sie Freunde gefunden haben und wenn es echte Beziehungen gibt? Das Schlimmste in Gemeinden ist, wenn einer zum ersten Mal kommt und sie werden von 100 Leuten begrüßt und jeder will sie zum Mittagessen einladen und der arme Kerl geht nach Hause und denkt, Mensch, die sind ja alle so nett. Und nachdem er 3 Wochen hingegangen ist, wird das immer weniger und am Ende ist er doch allein. Und dann kriegt er mit nach dem Gottesdienst, alle verabreden sich, alle haben viele Verwandte, alle treffen sich jeden Sonntag, um noch ein Stück Sahnetorte zu essen mit ihren Freunden und Verwandten und noch mehr zuzunehmen. Aber der Neue, der denkt, komisch, die verstehen sich alle so gut. Die sind wie eine große Familie. Gehöre ich irgendwie nicht dazu. Das Entscheidende ist, gibt es Raum in deinem Leben, dass Menschen andocken können. Dass du dich wirklich mit ihnen beschäftigst. Dass du eine ernsthafte Beziehung und Freundschaft mit ihnen eingehst. Und dann bleiben Leute auch. Das sechste und vorletzte ist, vielleicht müssen wir Buße tun für unseren Unglauben, dass wir uns nicht mehr vorstellen können oder konnten, dass Menschen sich wirklich bekehren. Und das Letzte ist, und das ist vielleicht das Herausforderndste, Gemeinde braucht eine Vision. Ich konnte früher mit dem Begriff Vision nicht viel anfangen. Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, der muss zum Arzt. Das kam mir immer irgendwie sehr entgegen, weil ich eigentlich auch eher so ein bodenständiger Typ bin. Was ist eine Vision? Eine Vision ist ein zukünftiges Bild, ein Bild von der Zukunft. Und dieses Bild muss größer sein als die Realität. Wenn meine Vision ist, nächsten Sonntag werden wieder 60 Leute zum Gottesdienst kommen, ist keine Vision, es ist Unglaube, es ist Realität. Man muss eine Vision sehen, die von Gott geschenkt ist. Man kann sie nicht am Reißbrett irgendwie entwerfen. Man darf aber auch nicht nur die Vision sehen, sonst wird man wahnsinnig. Wenn man nur die Realität sieht, ist man ungläubig. Wenn man nur die Vision sieht, wird man wahnsinnig. Beides schon erlebt in meiner Laufbahn. Und jetzt müssen wir uns von Gott eine Vision schenken lassen, aus der Not heraus. Wir müssen aber erstmal die Not erkennen. Das Schlimmste ist ja, dass die meisten Gemeinden denken, sie machen alles richtig. Wir machen alles richtig. Und wir müssen letztlich, so wie in der Offenbarung, wo Gott sagt, ihr seid blind und ihr merkt es gar nicht. Und deswegen will ich euch Augensalbe geben, damit ihr sehend werdet. Das Erste ist, wir müssen unseren Zustand erkennen. Wir müssen sagen, Herr, wir erreichen niemand. Es wohnen so viele Menschen hier und in Lager und in der Umgebung, die wir nicht erreichen. Wir können nicht zufrieden sein. Und dann müssen wir sagen, Gott, schenk uns eine Vision. Zeig uns irgendwie ein Ziel, einen Gedanken von dir. Und das kann Monate, das kann lange dauern, bis man dann sich zu einer Vision geführt weiß. Aber da muss man wirklich eine Not empfinden und nicht das Gefühl haben, ach, eigentlich ist doch alles schön und am besten ändert sich nichts. Hauptsache, der Gottesdienst ist pünktlich aus und der Schnitzel ist in der Pfanne. Das ist nicht die richtige Einstellung, die uns zu einer Vision führt. Sondern eine Not führt uns in eine Vision. Und wenn wir dann von Gott diese Vision haben, dann investieren wir Glauben. Dann sagen wir zu Gott, Herr, wir haben nicht das richtige Programm. Herr, wir haben nicht genug Geld. Herr, wir haben viel zu wenig Mitarbeiter. Herr, wir haben keine Ideen. Und Herr, nein, wir können uns überhaupt nicht vorstellen, dass hier fremde Menschen hinkommen. Aber wir haben Glauben an das, was du uns geschenkt hast. Als Vision. Wir möchten aufstehen und gemeinsam beten.